also in Deutschland bin ich es gewohnt, dass ich oft gefragt werde, warum seid ihr nach Deutschland gekommen? Aber meine Kinder fragten mich, wie seid ihr nach Kirgisistan gekommen? Für sie ist es ganz klar, ich bin da geboren, ich lebte da, ich habe meine Kindheit da verbracht. Und mein Sohn, der selber in Rom geboren ist, er fragte dann irgendwann, hat Opa Mietja einen befristeten Arbeitsvertrag in Kirgisistan gehabt? Und wart ihr deswegen da? Und das fand ich unglaublich spannend.
Sie empfangen Radio Almata.
Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
Hallo Ira, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gehört und gesehen. Freut mich. Wie geht es dir?
Hallo Edwin, ja, es freut mich auch, dich zu sehen. Mir geht es sehr gut. Der Herbst ist turbulent, viel zu tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei dir ähnlich ist, oder?
Ja, der Herbst ist im Kultur- und Projektbereich sowas wie Ernte und Aussaat gleichzeitig. Es war wirklich ein turbulentes Jahr bisher und die letzten Wochen waren auch sehr bunt. Sehr viele schöne Sachen sind entstanden, Projekte wurden zu Ende geführt, präsentiert. Und also froh bin ich sehr und auch schon ein bisschen stolz auf das, was passiert ist. Wie schaut es denn bei dir aus?
Ja, ähnlich. Ich hatte auch viel zu tun mit dem Buch über Russlanddeutsche, das ich jetzt geschrieben habe, das nächstes Jahr erscheint. Und ansonsten stehen noch einige Veranstaltungen auf der To-Do-Liste für dieses Jahr.
Da bin ich sehr gespannt.
Und ja, ich habe natürlich mitbekommen, was bei euch in Detmold so los war. Da war einiges los. Und über ein bestimmtes Projekt werden wir heute auch mit unserer Gästin sprechen. Ja, wir kamen ja in den letzten Monaten nicht so viel dazu zum Austauschen und Aufnehmen. Und ich freue mich, dass es heute klappt. Denn zwischendurch sind ja auch immer wieder Nachrichten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bei uns angekommen, die uns ein bisschen vermisst hatten. Und da hatten wir uns jedes Mal gefreut und freuen uns, dass es heute klappt mit einer neuen Steppenkinderfolge über...
Heute sprechen wir über Kirgisistan. Wir hatten jetzt bis jetzt mehrmals über Kasachstan gesprochen. Wir haben auch über die Ukraine gesprochen, über die Wolgadeutschen, andere Gebiete. Und irgendwann haben wir festgestellt, naja, es gibt ja sonst noch was zu berichten. Übrigens, viele haben gefragt, ob uns die Themen ausgegangen sind oder das Geld. Also weder noch. Und wir wollten schon immer mal eine Folge über Kirgisistan machen, über die Deutschen dort und das Kulturerbe. Und jetzt hat sich die Gelegenheit angeboten.
Ja, und zwar in Form von Irina Unruh, mit der wir heute sprechen werden. Sie ist Dokumentarfotografin und hat in vielen renommierten Magazinen bereits ihre Arbeiten veröffentlicht. In National Geographic, in Stern, in Geo und. Und ihre Arbeiten wurden auch schon in vielen Städten weltweit ausgestellt. In Rom, Brüssel, New York, Tbilisi, Jakarta, Berlin sowieso. Und auch in Detmold. Darüber erzählen wir gleich mehr. Für ihr neues Buch ist sie mehrmals nach Kirgisistan gereist, um das Heimatdorf ihrer Eltern und Großeltern zu besuchen. Und heute sprechen wir auch mit ihr über ihr Geburtsland Kirgisistan, über die Geschichte ihrer Familie und über ihren neuen Fotoband Where the Poplars Grow, wo die Pappeln wachsen. Und die Ausstellung in Detmold bei euch im Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, die zeigt genau diesen Bildband und da werden wir nachher ein bisschen mehr hören. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen Irina Unruh bei den Steppenkindern.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei euch zu Gast zu sein, zumal ich sehr gerne selber die Steppenkinder höre und viel selber auch durch euch gelernt habe und sogar als Recherchequelle genutzt habe für mein Buch, dass ich auch zum Teil vermisst habe, manchmal etwas mehr über Kirgisistan. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt heute eingeladen bin, um über Kirgisistan ein Stückchen zu erzählen.
Es gibt ja so eine Vorstellung im russischsprachigen Bereich, wenn man mit zwei Menschen zusammentrifft, die beiden den gleichen Vornamen tragen, dann darf man sich was wünschen. Ira, Irina, aber soweit ich weiß, Irina, du nennst dich aber nicht Ira.
Nee, ich nenne mich nicht Ira, ich nenne mich tatsächlich nur Irina. Ich glaube aus dem Grund, weil ich zwischendurch mal ein paar Jahre lang Irene hieß, also in Deutschland, als wir nach Deutschland kamen und mich diese Erfahrung so traumatisiert hat, dass ich mir gesagt habe, ich will bitte für immer Irina bleiben und keinen anderen Namen mehr haben.
Das ist sehr spannend. Das heißt, du hast dich zurück umbenennen lassen von Irene zu Irina, ganz offiziell?
Genau, bei mir war es tatsächlich so, also ich habe es auch erlebt, dass bei den ersten Behördengängen der Name geändert wurde, auch einige Namen meiner Geschwister wurden geändert und dann aber Gab es ein paar Jahre später als, oh, da muss ich gerade überlegen, was da genau gemacht wurde. Ich glaube, das Familienstammbuch wurde angelegt beim Standesamt. Und da war dann jemand so nett und sagte, warum heißt sie eigentlich Irina? Sie hat doch so einen schönen Namen gehabt. Und Irina ist doch auch ein Name, der sehr gängig ist oder der möglich ist, auch in Deutschland. Ja, und meine Eltern fanden es sofort wichtig, diese Gelegenheit zu ergreifen, zu sagen, nee, dann heißt sie wieder Irina. Wir finden Irina auch nicht passend für sie. Und genau.
Irina, ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörenden gerade gar nicht so ganz genau wissen, wo Kirgisistan oder Kirgisistan, wie das Land auch offiziell bezeichnet wird, liegt. Magst du uns mal ein bisschen über dein Geburtsland erzählen?
Ja, Kirgisistan liegt in Zentralasien. Es ist eines der sehr kleinen zentralasiatischen Länder. Die Nachbarländer von Kirgisistan sind im Norden Kasachstan, dann China im Osten, Tadschikistan und Usbekistan sind die Nachbarländer, genau.
Und du lebst jetzt wo in Deutschland und seit wann?
Ich lebe derzeit in Warendorf in Münsterland seit 2018. Aber ja, ich habe an vielen unterschiedlichen Orten in meinem Leben bereits gelebt. Und das ist im Moment die Wahlheimat, die wir als Familie für uns gewählt haben, weil mein Lebenspartner, mein Ehemann aus dieser Gegend kommt und er irgendwann den Wunsch hatte, näher zu seiner Familie zu kommen. Und ich fand, dass es ein nettes Städtchen ist und habe mich darauf eingelassen, habe aber nicht damit gerechnet, dass es doch sehr speziell auch ist.
Ja, und wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir waren beide 9 Jahre alt, als wir aus Zentralasien nach Deutschland gekommen sind. Und bei euch war das im Jahr 1988. Und an der Stelle würde ich mich sehr freuen, wenn Edwin uns ein bisschen mehr erzählt über die Deutschen in Kirgisistan und wie die da überhaupt hingekommen sind.
Das ist eine total spannende Geschichte. Und zwar, Deutsche lebten seit ungefähr den 1880er Jahren bereits in diesem Gebiet, im Gebiet des heutigen Kirgisistans. Damals gab es aber noch kein Kirgisien oder Kirgisistan als Land. Russland unterwarf ungefähr so im Laufe des 19. Jahrhunderts verschiedene Sultanate und Emirate dieser Region und nannte dann alles insgesamt Turkestan. Dorthin wanderten Mennoniten aus den Kolonien in der heutigen Ukraine und der Wolga-Region aus. Also die russischen Machthaber oder die russischen Besatzungsmächte, die brauchten dann halt auch europäische Siedler, um so ein bisschen auch eine loyale Bevölkerung da zu bekommen. Und für viele, insbesondere Mennoniten, über die wir ja auch speziell schon mal eine Folge gemacht haben, also diejenigen, die jetzt erst einsteigen und nicht wissen, wer Mennoniten sind, also mal nachhören, die suchen dann nach Möglichkeiten, um den Wehrdienst zu entgehen, der damals eingeführt wurde im Zarenreich. Und so sind halt eben Mennoniten aus der heutigen Ukraine und aus dem Wolga-Gebiet dieser Möglichkeit gefolgt, da eben in Zentralasien sich ansiedeln zu lassen. Die einen wollten eben Befreiung vom Wehrdienst und die anderen, sie lockte eine Prophezeiung, wonach sie bei Samarkand, also im heutigen Usbekistan, den Weltuntergang erwarten sollten. Und so sind bis in die 1920er Jahren lebten ungefähr 4000 dieser deutschen Siedler, vor allem im Tal des Flusses Talas. Und ein kleinerer Teil zog dann weiter in der Nähe der Stadt Chiva im heutigen Usbekistan. Durch Bevölkerungswachstum dieser Ansiedlung oder auch dem Zuzug neuer Siedler wurde ein weiterer Standort im Tal des Flusses Tschui gegründet, wo sich auch Irinas Geburtsort Grünfeld oder auch das berühmte Dorf Bergtal, das heutige Rotfront, befindet. Hungersnöte und Repressionen in den 1930er Jahren führten dazu, dass immer weitere Familienangehörige dieser Familien dann in diese Region aus den westlichen Regionen der Sowjetunion dazugekommen sind. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts kennen dieses Thema relativ gut. 1941 wurden Russlanddeutsche eben aus den westlichen Regionen nach Sibirien und Kasachstan deportiert, wo sie bis 1956 dort festgehalten wurden. Danach durften sie zwar nicht in ihre Heimat, in die Ukraine oder in die Wolga zurück, aber wenigstens in die Region Zentralasiens umziehen. Das sowjetische Kirgisien, also die Kirgisische Sowjetische Republik, war damals Reiseziel Nummer eins für diese Menschen. Dort war es zumindest wärmer als in Sibirien, hieß es. Aber eigentlich waren auch die Behörden, die sowjetischen Verfolgungsbehörden, waren nachlässiger oder gnädiger dann in diesen Regionen als in den zentraleren Regionen der Sowjetunion. Und so lebten bis 1989 ungefähr 110.000 Russlanddeutsche, Sowjetdeutsche in Kirgisien. Und übrigens, dieser Teil, der bei Chiwa lebte, also in Usbekistan, die wurden bereits in 1930er Jahren von den Sowjets weiter nach Tadschikistan deportiert, also noch näher an die afghanische Grenze. Und dort lebten noch Ende der Sowjetunion bis zu dem furchtbaren Bürgerkrieg, den es damals gab, noch weitere 30.000 Russlanddeutsche. Also eine relativ spannende Geschichte in der Nachbarschaft zu Völkern wie Tadschiken, Usbeken und vor allem Kirgisen. Wie waren denn die Umstände eurer Ausreise damals, 1988? An was erinnerst du dich da vor allem?
Genau, ich war damals 9 Jahre alt. Ich habe somit vor allem kindliche Erinnerungen. Ich habe vor allem sehr intensive Erinnerungen an die letzten Tage vor der Abreise. Ich habe zuvor auf jeden Fall auch Erinnerungen, dass meine Eltern und auch Verwandten sehr emsig waren und in Vorbereitungen steckten, aber uns Kindern war nicht klar, worum es eigentlich geht. Darüber wurde mit uns nicht gesprochen, aber wir hatten sehr viel Zeit als Kinder, haben viel gespielt und irgendwann wurde uns dann mitgeteilt, dass wir nach Deutschland fahren und das war am Abend vor der Abreise. Tatsächlich, also sehr, sehr kurzfristig. Ich weiß.
Wie war das für dich? Warst du dann so geschockt oder wie?
Ich war nicht geschockt. Es war für mich ein Stückchen, okay, gut, dann fahren wir nach Deutschland. Und ich habe damit eigentlich keine Vorstellung gehabt, was das genau bedeutet. Ich hatte keine Vorstellung darüber, dass es im Grunde für immer ist oder was es heißt, für immer einen Ort zu verlassen. Wir hatten Verwandte, die in Deutschland lebten. Meine Urgroßmutter lebte in Deutschland, in Espelkamp. Und sie war im Jahr zuvor, 87, zu Besuch mit Geschwistern, Halbgeschwistern meiner Großmutter, die waren bei uns bei diesem Besuch, konnte ich mich noch sehr gut erinnern und fand meine Verwandten aus Deutschland auch irgendwie sehr spannend, muss ich sagen. Ja, irgendwie fand ich es faszinierend. Von daher fand ich es erstmal spannend, dass wir nach Deutschland fahren. Und es kam hinzu, wir waren eine sehr große Gruppe. Wir waren eine Gruppe von 47 Personen, also meine Großeltern und viele Geschwister mütterlicherseits mit ihren Kindern, also viele meiner Cousinen, mit denen ich sehr eng verbunden war, kamen halt auch mit. Von daher war das war es ein Stück okay. Was mich schon traurig gemacht hat, es gab, also meine beste Freundin ich wusste, ich muss Abschied von ihr nehmen und von einer anderen Cousine, die ich auch, also in meinem Alter, die ich sehr mochte. Und meine Lehrerin mochte ich sehr auch. Meine Klassenlehrerin. Und ich weiß noch, dass meine Mutter dann zu mir sagte, dann geh doch zu ihr noch hin und verabschiede dich von ihr. Und ich bin dann tatsächlich mit meiner Schwester zusammen, wir sind noch zu ihr gegangen und daran kann ich mich zum Beispiel noch sehr gut erinnern, dass wir dann bei ihr anklopften. Es war in den Sommerferien, sie war völlig überrascht, dass ich in den Sommerferien bei ihr abends plötzlich stehe und mit ihr sprechen will. Und dann habe ich ihr erzählt, dass wir nach Deutschland reisen werden. Ich wusste aber, oder wir durften es auch nicht erzählen, wann genau. Ich durfte nur sagen, dass wir bald nach Deutschland fahren werden. Und sie war dann auch völlig überrascht und sie hat mir eine Brosche geschenkt. Die habe ich bis heute noch zum Abschied. Das fand ich ganz, ja, einfach sehr sympathisch auch, dass sie, und dann kann ich mich aber tatsächlich auch noch an diesen sehr besondere Nacht erinnern. Ein Bruder meines Vaters hat unser Haus übernommen und die Familie kam schon nachts auch zu uns. Das Haus durfte nicht leer stehen. Es bestand Sorge, wenn jemand davon Wind bekommt, dass wir auswandern und das Haus steht leer. Ob diese Sorgen berechtigt waren, weiß ich nicht, aber die Verwandten kamen auf jeden Fall schon nachts zu uns. dann ging es mitten in der Nacht los. Es waren mehrere Fahrer, die organisiert wurden, weil wir ja so eine große Gruppe waren, die uns nach Bischkek oder damals Funzel brachten. Ich weiß, dass es auch viele Tränen gab. Meine Mutter erzählte mir später irgendwann auch, dass eine Tante vor allem sehr, sehr viel geweint hat und immer nur sagte, was macht ihr da, was macht ihr da, wir werden uns nie wiedersehen. Für uns Kinder, wie gesagt, war das aber vor allem ein großes Abenteuer. Wir haben das als unglaublich spannend empfunden, das erste Mal zu fliegen, das erste Mal dann, also wir flogen nach Moskau, weil da die Erwachsenen wohl noch zur deutschen Botschaft mussten, um da die letzten Dokumente noch zu bekommen oder zu bearbeiten. Und wir blieben ein paar Tage, zwei Nächte am Flughafen in Moskau. Wir mussten da den Flughafen auch wechseln. All sowas. Also da habe ich aber lückenhafte Erinnerungen. Also keine, genau.
Ja, die meisten Russlanddeutschen kamen ja Anfang der 90er nach Deutschland, so wie Edwin 94 und bei uns war es 92. Das heißt, eure Familie hat eher zu den Ersten gehört oder also zu der kleineren Gruppe in den 80ern. Edwin, wie war denn das damals, Ende der 80er, als Russlanddeutsche auszuwandern aus der Sowjetunion, die gerade so am Bröckeln war?
Naja, wie auch Irina beschrieben hat, das war noch mit der Sorge verbunden, dass die sowjetischen Behörden einen dafür belangen oder dass sie irgendwie im letzten Moment einen davon abhalten oder behindern, nach Deutschland auszusiedeln. Und es gab noch kurz davor Fälle, dass Menschen sogar ins Gefängnis dafür geraten sind, weil sie nach Deutschland aussiedeln wollten. In dieser Zeit 1987 bis 1990 kamen damals insgesamt etwa 1 Million Aussiedler nach Deutschland. Das waren aber zum größten Teil Aussiedler aus Polen. Von insgesamt waren das ungefähr 300.000 aus der Sowjetunion. Das heißt, man muss sich das vorstellen, zwischen 700 und 1000 Menschen sind damals pro Tag als Aussiedler in Deutschland angekommen in dieser Zeit. Also es war schon extrem viel. Natürlich wurde es dann noch mehr Anfang 90er Jahre, was du jetzt gerade gesagt hast, Irina. Was du jetzt gerade gesagt hast, Ira, jetzt komme ich schon wieder durcheinander mit den Vornamen. Also 1972 wurde in Kirgisien sogar ein Komitee zur Aussiedlung der Russlanddeutschen gebildet. Also es war so eine zivilgesellschaftliche Untergrundorganisation, die Menschen beraten hat, wie man am besten an den Behörden vorbeikommt oder wie man am besten die Papiere dann ausfüllt, damit sie dann auch erfolgreich in der Bundesrepublik Deutschland bearbeitet werden. Und die Menschen kämpften für die Aussiedlung nicht in den westdeutschen Wohlstand, wie es heute halt so meistens in der Kollektiverinnerung der Gesellschaft in der Bundesrepublik ist, sondern sie wollten in die Freiheit aussiedeln. Ich hatte jetzt auch bei der Vorbereitung den Wikipedia-Artikel zum Beispiel zu diesem Thema angeschaut und dann stand drin, Grund der Aussiedlung der Deutschen aus Kirgisistan war der Zusammenbruch der Kolchosen in der Nach-Sowjetzeit. Also ich fand es schon ziemlich entwürdigend, wie das da so beschrieben ist, weil, ich zitiere jetzt den russlanddeutschen Historiker Viktor Krieger, der zu dem Thema schreibt, unvollständigen Angaben zufolge wurden seit 1972 nicht weniger als 86 Personen für ihre Ausreisebemühungen strafrechtlich belangt und abgeurteilt. Davon endeten zwei in einer psychiatrischen Anstalt. Ein Ausreisewilliger wurde ermordet und ein weiterer verstarb im Straflager. Zitat Ende. Und ab 1987 wurden die Ausreisebedingungen in der Sowjetunion gelockert. Also nicht nur für die Russlanddeutschen, sondern insgesamt für Menschen. Vor allem Menschen, die in der Sowjetunion als Juden galten, weil bei denen stand ja in den Pässen auch als Nationalität Jude drin. Und die wollten in die USA, oder die meisten wollten in die USA ausreisen oder nach Israel. Und so wurden die Ausreisebedingungen gelockert in der Sowjetunion. Und Menschen konnten nun mehr oder weniger ungehindert auswandern. Und allein, und ich komme jetzt wieder zu den Deutschen in Kirgisien zurück, allein 1987 stellten etwa 30.000 Deutsche in Kirgisien einen Ausreiseantrag. Das ist genau in dem Jahr, als ihr dann eure Ausreisebemühungen vorangetrieben habt in der Familie. 30.000, das war ungefähr die Hälfte aller erwachsenen Russlanddeutschen dort, haben alleine in diesem Jahr ihren Ausreiseantrag gestellt. Also als es dann plötzlich wieder möglich war. Insofern war das schon ein relativ großer Drang der Menschen, da rauszukommen.
Und den Drang, den haben deine Urgroßeltern Irina ja schon viel früher verspürt. 1925 war das, also auf jeden Fall in den 1920ern haben die ja bereits versucht, die Sowjetunion zu verlassen. Warum und weshalb war der Plan dann doch gescheitert?
Genau, also bei mir in der Familie ist es tatsächlich so, dass es mehrere Geschichten gibt, dass Familienmitglieder immer wieder versucht haben, die Sowjetunion zu verlassen. In meiner Familie ist es auch so, dass wir mennonitische Vorfahren haben. Und immer wieder gab es Situationen, wo sich die politische Lage einfach änderte und es für die Menschen klar war, wir können hier nicht bleiben. Uns ist unsere Religion wichtig, die Ausübung unserer Religion ist uns wichtig und vor allem die Befreiung vom Wehrdienst ist uns wichtig. Darüber habt ihr ja auch schon, glaube ich, eine Folge gehabt, wo es um die Mennoniten geht und dass ihnen der Pazifismus sehr wichtig ist bis heute. Genau, und immer wenn die Söhne dazu verpflichtet wurden, in den Militärdienst zu gehen, dann suchten Familien nach Wegen, um dieser Verpflichtung zu entgehen. Und die Familie meines Großvaters mütterlicherseits, sie lebte in Orenburg und sie versuchte tatsächlich, also nach der es war ja einfach eine unglaublich turbulente Zeit, Anfang der 20er Jahre nach der Revolution und Bildung der Sowjetunion. Und da gab es eine Gruppe von Menschen, die beschlossen haben, die Sowjetunion zu verlassen. Dafür mussten sie aber zunächst nach Moskau, um da eine Ausreiseerlaubnis zu bekommen. Und einige, jetzt muss ich immer überlegen, weil es mit diesen Verwandtschaftsgraden auch immer ganz schön, also man muss ja mehrere Generationen weiterdenken. Mein Großvater lebte da noch nicht, also es waren seine Eltern im Grunde und sie hatten schon mehrere Kinder. Sie sind mit ihren Kindern nach Moskau gefahren und der Bruder meines Urgroßvaters, er hat es noch geschafft, also er und seine Familie, die haben es noch geschafft, die haben eine Ausreiseerlaubnis erhalten, um die Sowjetunion zu verlassen. Und dann gab es relativ, gefühlt von heute auf morgen, über Nacht, ein Ausreiseverbot, ein Ausreisestopp, so dass die Eltern meines Großvaters nicht mehr ausreisen konnten. Und so wird zumindest in meiner Familie erzählt, dass die Familie nicht genau wusste, wo sollten sie hin. Sie wussten nicht, ob sie zurück nach Orenburg können oder ob sie dann Repressalien befürchten müssten. Und so entschieden sie sich, nach Kirgisistan zu kommen. Und mein Großvater ist der Erste, der 1927 in Kirgisistan zur Welt kam. Was für mich immer wieder spannend war, auch bei meinen Recherchen, ich habe ganz oft den Familienstammbaum genutzt und geschaut immer, wer ist wann und wo geboren vor allem. Und da kann man ziemlich gut dann auch sehen, die befanden sich noch da, die Familienmitglieder wurden in der Ukraine geboren, die in Orenburg, die da und dann auch zwischen den Kindern, wo ist die Lücke, was ist da zeitlich, geschichtlich passiert, um die Erzählungen, die mir von Familienmitgliedern, von Verwandten erzählt wurden, auch geschichtlich einordnen zu können, weil ich es auch extrem schwierig fand, das alles im Grunde zu verstehen, wenn man dann anfängt, so eine Familiengeschichte zu recherchieren, dann hört man einfach erstmal so viel und versteht nur, die waren in Moskau, was haben die da gesucht, was wollten sie da und Opa ist aber in Kirgisistan zur Welt gekommen. Ich verstehe das alles nicht. Also ich fand das unglaublich verwirrend manchmal.
Aus demselben Grund habe ich ja auch Verwandtschaft in Kanada, weil zwei Schwestern meiner Urgroßmutter waren damals bei dieser Aktion in Moskau auch dabei, wie alle anderen fünf Schwestern mit ihren Familien auch. Und nur zwei haben dann das Visum für Kanada bekommen und drei wurden abgelehnt. Und meine Familie ist so dann halt eben wieder zurück nach Sibirien, während wir Verwandtschaft in Kanada hatten. Und wir haben uns erst vor 10 Jahren wieder gefunden. Aber dann lebtest du ja nach der Aussiedlung in Deutschland und das darf ich ja ein bisschen auch verraten, auch hier in Detmold, hast ja hier deine Jugend verbracht. Wir kennen uns ja auch ein bisschen. Aber wann bist denn du dann wieder in Kirgisistan oder beziehungsweise in deinem Geburtsdorf in Grünfeld wieder gewesen und welche Eindrücke hattest du dort gesammelt?
Ich bin genau 20 Jahre nach unserer Aussiedlung nach Deutschland wieder nach Kirgisistan gekommen. Das war aber eher Zufall. 2008 war ich zum ersten Mal wieder da. Was hatte ich für Eindrücke? Ich war zunächst erstmal als Touristin da. Es fühlte sich erstmal so an, als wäre das ein Land, was, zu dem ich keinen Bezug mehr hatte. Ich habe meine Wurzeln ein Stück gekappt. Ich glaube, durch diese Erfahrung, durch die Immigrationserfahrung in Deutschland und den Wunsch, nach vorne zu blicken, in die Zukunft zu blicken, da hatte die Vergangenheit gar nicht mehr so viel Platz im Leben. Und ich habe dann meine Schulausbildung gemacht, habe studiert, bin viel ins Ausland gekommen oder gereist. Und als ich dann nach Kirgisistan kam, dann habe ich das Land erstmal ein Stückchen ich musste mich dem Land erstmal annähern, muss ich sagen, dass ich da erstmal schauen wollte, schnuppern wollte. Ich war damals mit meinem damaligen Freund, jetzt Lebenspartner und Vater meiner beiden Kinder zusammen da, und er war ein Stückchen derjenige, der mehr wissen wollte, der viel gefragt hat, er sprach davon, ich möchte deine Herkunft verstehen, ich möchte verstehen, wer bist du eigentlich? Das war ihm total wichtig. Ich habe immer nur gedacht, warum findest du es so wichtig? Aber gleichzeitig war ich auch schon sehr stolz, mit ihm dann in das Dorf meiner Kindheit zum ersten Mal zu fahren, ihm das zu zeigen, ihm bestimmte Plätze zu zeigen. Als ich erstmal da war, dann war das ziemlich schnell wieder präsent. Und dann war klar, okay, Kirgisistan ist nicht einfach irgendein touristischer Ort, sondern das ist der Ort, wo ich meine Kindheit verbracht habe, wo meine Großeltern lebten, meine Eltern. Und das war dann der Moment, der wieder ganz viel Nähe zu diesem Land gebracht hat.
Seitdem ist ja Kirgisistan fester Bestandteil deiner fotografischen Arbeit auch geworden. Und vor allem dein neuer Fotoband Where the Poplars Grow hat Kirgisistan zum Thema, ist aber auch wiederum ganz anders als die Arbeiten vorher. Was ist das Besondere an diesem Fotoband?
Ich denke, das Besondere an diesem Fotoband, also für mich auf jeden Fall, es ist meine persönlichste Arbeit bisher. Es geht um meine Familiengeschichte, es geht um meine Identität, um meine Herkunft, um die Wurzeln. Und dadurch ist sie natürlich, ist sie anders als die bisherigen Arbeiten. Und gleichzeitig sehe ich sie aber dennoch ein Stückchen auch als Kontinuität meiner bisherigen Arbeiten. Auch die bisherigen Arbeiten, die ich in Kirgisistan gemacht habe, hatten eigentlich auch immer einen persönlichen Bezug. Ich habe immer Themen gewählt, mit denen ich in Berührung gekommen bin durch meine eigene Herkunft.
Du verbindest ja in deinem Buch Bilder des heutigen Lebens da in diesen Orten und in dieser Region mit den Bildern aus dem Familienarchiv, also aus deinem persönlichen Familienarchiv. Für mich korrespondierte es unter anderem auch mit dem Roman von Irene Langemann, sie hatten wir ja auch als Gästin da, weil da ist es so, es gibt eine Erzählperspektive der Hauptperson, aber dann die Familienchronik wird immer eingeflochten, und so ist es sprachlich dann plötzlich so spannend, auch diese verschiedenen Medien auch zu verbinden. Was war denn deine Idee dahinter, eben diese deine Bilder mit den Bildern aus dem Familienalbum zu mischen?
Also für mich war es eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Ich habe da nie drüber nachgedacht, das so zu tun oder es halt nicht zu tun. Es war kein stilistisches Mittel. Das war für mich eine Notwendigkeit. Ich habe gedacht, wenn ich meine Geschichte erzähle, wenn ich eine Familiengeschichte erzähle, dann gehören diese Bilder dazu. Die können wir gar nicht weglassen. Und das war stand tatsächlich auch nie außer Frage, oder es war nie Thema, nehmen wir sie mit dazu, können wir das kombinieren, die zeitgenössischen Bilder mit den Familienarchivbildern. Es war von Anfang an eigentlich, haben wir das gemeinsam, oder habe ich diese Bilder zusammen gedacht.
Also mich bewegt dieses Thema, weil ich denke mal, sehr viele von uns oder überhaupt, also viele haben eben so Familienschätze zu Hause, Alben, andere alten Sachen, die an die vergangenen Zeiten erinnern. Aber häufig weiß man gar nicht, was man damit anfängt. Und Ich fand es so inspirierend bei deinem Buch, dass man so eine kreative Auseinandersetzung damit auch schaffen kann oder eine Möglichkeit. Und im Museum hatten wir häufig erlebt oder ich hatte erlebt, dass Besucher alte Fotos oder Familienbibeln oder Gesangsbücher vorbeibringen und sie dem Museum abgeben wollen, weil sie nicht wissen, was sie selbst damit anfangen sollen. Also ich will ja nicht wissen, was alles bereits im Altpapier so gelandet ist. Und mir blutet tatsächlich das Herz bei solchen Gedanken. Denn auch ich wurde vor unserer Aussiedlung nach Deutschland beauftragt, in Anführungszeichen, Fotos zu verbrennen, weil sie nicht mehr ins Gepäck gepasst haben. Was würdest du denn Menschen empfehlen? Wie könnten sie eben so ihre Familien mit ihren Familienschätzen sinnvoll umgehen?
Also ich würde den Menschen als erstes empfehlen, auf keinen Fall diese Bilder in irgendeiner Art und Weise zu vernichten oder zu entsorgen, sondern sie auf jeden Fall aufzubewahren. Und wenn man selber nicht genau weiß, was man mit ihnen machen kann oder wenn gerade nicht der Moment vielleicht da ist. Ich glaube, dass Bilder oft auch darauf warten, dass sie dann in irgendeiner Form genutzt werden können. Und wenn sie aber erstmal weg sind, dann sind sie weg und dann hat man keinen Zugang zu ihnen. Und gerade die Bilder aus der Sowjetunion von einer Minderheit sind so wertvolle Bilder. Die gibt es nicht viel, auch allein aus der praktischen Perspektive heraus. Ich hatte zum Beispiel eine Tante, die sehr, sehr gerne fotografiert hat. Sie hatte ganz viele Alltagsmomente, also Aufnahmen von wirklich vom Leben. Nicht die klassischen Porträts oder die Bilder von Beerdigungen und Hochzeiten, sondern wirklich auch Alltagssituationen, die sie fotografiert hat. Aber sie hat mir dann beispielsweise auch erzählt, wie schwierig es war, diese Aufnahmen überhaupt zu machen, die Filme zu bekommen, dass ihr Vater oft dann nach Funze gefahren ist, sehr lange nach Filmen gesucht hat. Und selbst wenn man dann Filme hatte, also geschweige denn eine Kamera, aber wenn man dann Filme gefunden hat, dann hieß es noch lange nicht, dass man sie entwickeln kann. Denn auch die Chemikalien waren schwer zu bekommen. Und allein dieses Wissen darüber, als meine Tante mir das erzählt hat, dachte ich, das ist unglaublich. Das sind wirklich unglaubliche Schätze. Und es wurde wenig fotografiert. Es gibt wenig Aufnahmen. Und dann sind viele Bilder auch noch bei der Ausreise nicht mitgekommen. Und das, was man in Deutschland besitzt, das, was mitgekommen ist, das darf auf keinen Fall vernichtet werden. Es kann immer noch sein, dass irgendjemand, sei es irgendeine Nichte oder irgendein Neffe, der irgendwann für sich merkt, ich möchte was mit diesen Bildern machen und dass sich dann doch was findet, womit man noch gar nicht rechnet. Ich habe zum Beispiel auch eine ganze Kiste mit Fotos bekommen, die sollten wegkommen, weil keiner die irgendwie wertgeschätzt hat oder nicht genau wusste, was soll man damit machen. Nachdem meine Oma verstorben ist, haben alle Geschwister durchgeguckt, was brauchen sie, was nicht, was können sie gebrauchen. Und da waren Alben, die man wegschmeißen wollte. Und meine Schwester, ich lebte zu der Zeit in Rom, und sie wusste aber, dass mir Bilder wichtig sind. Und sie hat die ganze Kiste genommen und sie gerettet. Und ich habe dann erst, als ich für das Buch gearbeitet habe, da waren vor allem Bilder auch aus schon, die wir in Deutschland gemacht haben oder die meine Großeltern. Aber zwischen diesen Alben habe ich dann 3 ganz, ganz alte Bilder gefunden und eins ist davon dann auch im Buch. Das ist das Bild, was aufgeklebt ist mit der Rückseite und wenn man es aufklappt, dann ist da ein Familienporträt. Und dieses Bild ist für mich ein ganz besonderes Bild, weil es ist sehr dick. Man merkt mehrere Schichten von Papier. Es wurde mehrmals irgendwo abgerissen. Es war vermutlich auf Tapeten aufgeklebt. Also die Stärke des Papiers wirkt nach Tapeten. Und das ist für mich der beste Beweis dafür, wie, das sind Schätze. Die wurden teilweise, haben die Menschen versucht, diese Bilder zu bewahren. Diese Bilder haben auch viel Kraft gegeben in schweren Momenten. Und von daher auf keinen Fall vernichten. Dann lieber in eine schöne Schachtel legen und warten, bis sich jemand findet, der sie kreativ nutzen kann.
Du hast gerade was Besonderes gesagt, und zwar sind in deinem Buch tatsächlich Bilder eingeklebt und man hat das Gefühl, zwischen den Aufnahmen aus dem heutigen Kirgisistan plötzlich in ein Fotoalbum zu blicken. Also es hat mich sehr überrascht, dass ich das Buch das erste Mal mir anschauen konnte und es fallen einem auch Dinge entgegen bewusst. Und dann gibt es aber auch leere Seiten. Die sind auch wie so ein Fotoalbum gestaltet. Man sieht so die Fotoecken, aber es fehlen die Bilder. Was wolltest du damit zum Ausdruck bringen?
Also im Grunde wollte ich tatsächlich von den vielen, vielen Lücken berichten, die wir in unseren Familiengeschichten haben, die fehlen, die Erzählungen, die dazu fehlen und auch die Bilder, die dazu fehlen. Das ist im Grunde eine ganz authentische Seite, wie sie im Fotoalben meiner Eltern ist, wie sie im Fotoalben meiner Großeltern ist, dass da Fotoecken aufgeklebt sind, aber die Bilder fehlen. Manchmal sieht man sogar Spuren, von da war ein Bild eingeklebt und das wurde rausgerissen. Und das fand ich unglaublich spannend auch. Und ich wollte gern verstehen auch, wer fehlt da? Warum fehlen diese Bilder? Was ist mit ihnen passiert? Viele Bilder, die auch lose drin liegen in den Alben, die nie eingeklebt wurden, die auch verloren gegangen sind durch Öffnen von Alben. Ich kann mich selber auch erinnern, als wir in Moskau am Flughafen waren, nach Deutschland zum Beispiel gefahren sind, da wurden unsere Alben auch kontrolliert. Es wurde auch ein Album wurde von meiner Familie einbehalten, weil da Bilder von meinem Vater waren im Militärdienst. Und dann wurde einfach das ganze Album genommen und weggeschmissen. So eine Tonne, als wäre so ein wenig wie heute Flüssigkeiten, wenn man Flüssigkeiten dabei hat und die ganze Flasche kommt dann weg. Und so ähnlich dann so ein ganzes Album, da wurde was gefunden. Zwei Alben, die befanden sich in einer Kiste, die später, eine Überseekiste, die kam dann später quasi nach. Aber das Album, was wir im Koffer mit hatten, das wurde uns abgenommen. Und das passierte oft. Und dadurch entstehen diese Lücken. Was ist da gewesen? Und Bilder erzählen ja auch ganze Geschichten. Und im Grunde fehlen auch ganz viele Geschichten. Und bei meiner Recherche habe ich auch viel Verwandte gefragt, in den Familienstammbaum geschaut. Und dann waren da manchmal auch einfach Personen oder Namen oder auch Bilder. Und dann hieß es manchmal, wer dieses Mädchen ist, weiß ich nicht. Wer dieser Mann ist, weiß ich nicht. Und das fand ich auch unglaublich bemerkenswert. Ganz viel Unwissen über Menschen, die zur Familie gehören oder gehörten, aber niemand weiß mehr etwas über sie. In meinem Buch gibt es auch mehrere Bilder von Personen, also mehrere stimmt nicht, aber ein Bild von einem Mann in einem Hut. Es ist etwas unscharf und er steht da. Und keiner weiß etwas über ihn. Ich fand das Bild unglaublich schön, ästhetisch auch. Aber wir wissen nicht, wer ist er? Kam er zu Besuch? Lebte er im Dorf? Ist es ein Verwandter? Wer ist diese Person? Da gibt es keine Antworten. Und das sind diese Lücken, die ich irgendwie visualisieren wollte.
Ich finde es auch eine sehr, sehr interessante Metapher, die du damit ja auch zum Vorschein bringst in Hinsicht auf das Kulturerbe der Deutschen, die da in der Region gelebt haben. Nun sind sie weg und wenn es jetzt um die Ukraine geht, wie jetzt bei Ira Wolinien, da sind sie ja schon seit den Mitte 30er Jahre weg, Wolga-Region 40er Jahre und jetzt sind die meisten auch ausgesiedelt, aber ihre Spuren sind noch da und das ist wie so ein Album, in das man dann reinschaut, aber man weiß nicht, wer auf diesen Bildern drauf ist. Also wenn das nicht bearbeitet wird, dieses Kulturerbe, dann ist das ja einfach nur so eine Kulisse. Da kannst du vielleicht irgendwie einen Film drin drehen zu x-beliebigen Themen, aber der lebt ja nicht, dieser Ort. Ich finde es eine sehr starke Metapher, die du auch damit zum Ausdruck gebracht hast, für das Große und Ganze.
Vielen Dank.
Ja, es ist wirklich für das Große und Ganze und auch für das Kleine, für deine eigene Familie hast du ja auch dieses Buch geschaffen. Also das ist ja deinen Kindern gewidmet. Was wünschst du dir denn, wie sie eines Tages mit deiner Familiengeschichte umgehen?
Ich habe keinen konkreten Wunsch, wie es damit umgehen sollen, aber was mir wichtig war, dass ich meinen Kindern erzähle, dass sie bereits in eine Geschichte geboren wurden, dass wir alle in eine bestehende Geschichte geboren werden. Wir werden nicht einfach als Menschen geboren und schreiben komplett neu eine Geschichte, sondern wir schreiben eine Geschichte weiter, wir verändern sie vielleicht durch unseren Lebensweg, durch die Entscheidungen, die wir treffen, aber wir werden in eine Geschichte hineingeboren. Und meine Kinder haben mich zum Beispiel, sie waren auch die Ersten, die das fragten, Sie fragten, also in Deutschland bin ich es gewohnt, dass ich oft gefragt werde, warum seid ihr nach Deutschland gekommen? Aber meine Kinder fragten mich, wie seid ihr nach Kirgisistan gekommen? Für sie ist es ganz klar, ich bin da geboren, ich lebte da, ich habe meine Kindheit da verbracht. Und mein Sohn, der selber in Rom geboren ist, weil wir für eine Zeit lang, 5 Jahre lebten wir im Ausland in Rom, der ist da zur Welt gekommen, er fragte dann irgendwann, hat Opa Mieter einen befristeten Arbeitsvertrag in Kirgisistan gehabt? Und wart ihr deswegen da? Und das fand ich unglaublich spannend, dass man als Kind nimmt man die Dinge einfach selbstverständlich hin und betrachtet sie aus der eigenen Gegenwart, aus dem heraus, was man kennt, was einem vertraut ist. Und er wusste, er ist in Rom zur Welt geboren, weil sein Papa einen befristeten Arbeitsvertrag in Rom hatte. Also war es wahrscheinlich bei uns ähnlich. Und deswegen mussten wir nachher, als der Vertrag auslief, mussten wir wahrscheinlich zurück nach Deutschland. Und das fand ich, ja, irgendwie auch süß. Und gleichzeitig war es mir aber wichtig, ihnen zu sagen oder zu erzählen, es gibt Lebenswege, es gibt Geschichten, die sehr komplex sind und unerwartet sind, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, dass viele Dinge hochkommen können, mit denen man gar nicht gerechnet hat, mit denen man überhaupt nicht, sich das überhaupt nicht vorstellen konnte. Und gleichzeitig aber auch unglaublich viel Menschlichkeit in diesen Geschichten ist. Und was ich mir wünsche, also wenn ich einen Wunsch habe, dann auf jeden Fall, dass sie diese Geschichte als eine Geschichte der Menschlichkeit verstehen und dass sie auch sehen, dass es immer wieder Menschen gab, die andere Menschen gesehen haben, die ihnen in ihrer Not geholfen haben, die sie einfach angenommen haben. Ich finde das unglaublich schön zu wissen, zum Beispiel, dass meine Oma etwa 2 Jahre bei einer kirgisischen Familie lebte. Dass eine kirgisische Familie, oder viele, nicht nur eine, viele kirgisische Familien haben deutsche Kinder aufgenommen, weil gerade eine unglaublich schwierige Zeit war und viele Kinder komplett elternlos waren. Und diese Geschichten sind mir auch unglaublich wichtig zu erzählen. Genau, und dass ich Ihnen mitteilen möchte, wir wissen alle nicht, wie unser Leben verlaufen wird, in welche Situation wir mal kommen, aber dass Sie auf keinen Fall die Menschlichkeit verlieren. Das ist das, was uns ja alle verbindet.
Ja, mit deinem Fotoband schaffst du ja auch so einen Anlass, um über diese Geschichte zu sprechen, auch über Menschlichkeit zu sprechen und all das, was es umfasst. Und nicht nur bei deinen Kindern wächst du damit Fragen, sondern ich glaube auch bei ganz vielen Menschen in Deutschland, die sich auch fragen, wie sind eigentlich Deutsche nach Kirgisistan gekommen? Und das Schöne ist, dass man ja deine Werke aus dem Bildband und den Bildband selbst auch im Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte in Detmold seit Mai sehen kann. Und ihr habt das auch feierlich eröffnet, da sind auch viele Menschen gekommen und seitdem sind sicherlich auch viele Besuchende des Museums vor diesen Werken von dir stehen geblieben und haben sich viele Fragen gestellt und fanden sicherlich auch Antworten. Edwin, wie beobachtest du denn so die Reaktionen auf Irinas Arbeit bei euch im Museum und wie ist generell das Feedback?
Das Feedback ist durchgehend positiv und wir haben auch Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit mit dieser Ausstellung generiert. Es wurde über die Ausstellung auch berichtet, hier in den lokalen und überlokalen Medien. Die Ausstellung ist regelmäßig als Tipp des Tages bei uns ausgewiesen in den Kulturbereichen unserer Regionalzeitung, neulich wieder. Irina, weil ich dir ja immer wieder berichte. Und für uns war das auch sehr wichtig, gerade in diesem Jahr zu zeigen, dass sehr viele Bezüge der russlanddeutschen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die ja hier in Deutschland leben, auch nicht nur nach Russland gehen, sondern sehr viele haben ihre Bezüge eben nach Zentralasien und nach Kasachstan und nach speziell Kirgisistan. Und insofern haben wir damit auch erreicht mit der Ausstellung, so diese Ambivalenz und diese Vielfalt auch darzustellen, dass die Menschen, die mit dem Thema nicht tagtäglich zu tun haben, auch sehen, das ist jetzt nicht unbedingt Russland. Das sieht ja ganz anders aus und das haben wir uns aber nicht so vorgestellt und das ist ja interessant. Und insofern denke ich mal, das ist eine wunderbare Win-Win-Situation für Irina und ihr Buch und für unser Museum und das Gesamtanliegen, das wir ja alle miteinander teilen, zu zeigen, dass es eine große Vielfalt ist und Eindeutigkeiten gibt es da ohnehin relativ wenig. Insofern bin ich sehr froh, dass wir das bei uns gerade im Museum auch zeigen. Was wichtig wäre bei dem Buch zu erwähnen, neben den bildlichen Elementen und verschiedenen Motiven, ist auch ein Text der Journalistin Viktoria Morasch. Irina, dir war das wichtig, dass eine Journalistin das schreibt. Wolltest du nicht selbst einen Text schreiben? Und warum Viktoria Morasch?
Doch, ich wollte auf jeden Fall einen Text. Das war klar, dass die Bilder alleine für sich nicht reichen, sondern dass es eine Ergänzung braucht, um den Kontext auch zu verstehen. Das ist übrigens auch oft so, auch im Bildjournalismus. Es gibt die sogenannten Captions, die Bildunterschriften, die immer sehr, sehr wichtig sind, um Bilder einordnen zu können. Und deswegen war für mich auch klar, ich brauche einen Text, um diese komplexe Geschichte auch überhaupt ein Stückchen verstehen zu können. Ich habe es zunächst selber versucht, habe aber festgestellt, das Schreiben ist nicht meine Stärke und nicht meine Begabung. Und dann habe ich überlegt, wer könnte den Text schreiben, wen könnte ich fragen. Und Viktoria ist eine Person, deren Texte ich sehr mag, ihre Art, wie sie Texte schreibt. Ich mag ihren Schreibstil sehr und ich habe sie dann einfach angefragt und war mega glücklich, dass sie direkt zugesagt hat und große Lust hatte, diesen Text für mich zu schreiben. Wir haben, als sie mit dem Schreiben anfing, hatten wir einen sehr intensiven Austausch, haben viel, wir haben telefoniert, haben uns viele Sprachnachrichten geschickt. Sie hat sich unglaublich intensiv auch in meine Familiengeschichte eingearbeitet. Sie hat im Vorfeld auch mehrere Bücher auch gelesen, auch speziell zu den Deutschen in Bergtal, in Rotfront. Ich hatte Bücher ihr geschickt zum Beispiel. Das fand ich ganz toll. Und dann hat sie aber auch sehr viel einfach tatsächlich zu meiner Familiengeschichte gefragt. Und als sie dann den Text fertig hatte, war ich selber unglaublich gerührt, diese Geschichte dann zu lesen. Die hat mich auch so berührt und ich habe mich darin auch komplett wiedergefunden. Ich war unglaublich dankbar auch, dass ich sie gefunden habe, die bereit war, sich auf diese Geschichte einzulassen, sich in sie hinein zu vertiefen, um den Bildern nochmal die Worte zu geben, die die Bildern einfach tatsächlich oft auch fehlen.
Ja, also ich fand den Text auch unglaublich bewegend und er rundet das Buch ganz wunderbar ab, finde ich. Und generell, um nochmal darauf zurückzukommen, was Edwin über das Medienecho zu deinem Buch und auch zu der Ausstellung in eurem Museum gesagt hatte, ich finde es immer wieder schön, dass Kultur Anlass gibt, um über Russlanddeutsche in der Öffentlichkeit zu sprechen, und zwar in diesem Kontext und auch im Kontext unserer Geschichte und nicht immer in einem politischen Kontext, wo wir meist in den vergangenen Jahren aufgetaucht sind. Deswegen, ja, schätze ich eure Arbeit sehr. Vielleicht noch abschließend zu deinem Buch, bevor wir auf das heutige Kirgisistan kommen. Ja, Irina, du wolltest noch was ergänzen?
Genau, ich wollte noch eine kurze Geschichte erzählen zum Echo auf die Ausstellung. Mich haben auch immer mal wieder auch Leute angeschrieben direkt. Und eine Person, eine Frau aus Amsterdam, hatte mich mal angeschrieben. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Sie ist nach Detmold gekommen, in das Museum, weil sie auch mennonitische Vorfahren hat und ihr Vater Pastor war und er war damals engagiert in irgendeiner Form, dass Bibeln nach Kirgisistan kamen. Und sie wollte, also ihr Vater, so wie ich es verstanden habe, ist verstorben und sie wollte auch ein Stückchen mehr über seine Arbeit erfahren und ist nach Detmold gefahren und hat dann wiederum meine Ausstellung gesehen und sie selber plante eine Reise auch nach Kirgisistan und schrieb mich dann an und war unglaublich beeindruckt von den Bildern, vom Buch, von der Geschichte. Ich wiederum finde das unglaublich spannend, dass Menschen ins Museum finden und irgendwie diese, ja, das ist auch so ein Stückchen so ein Puzzle, was sich wieder fügt, dass man dann Menschen kennenlernt, okay, Dann war da jemand, der in Amsterdam lebte, der sich für die Mennoniten einsetzte, für die. Das war ja auch ein unglaubliches Netzwerk zum Beispiel von Kontakten auch und gegenseitiger Unterstützung. Und dann ja neue Begegnungen stattfinden können, was ich sehr schön finde. Und noch ein letzter Punkt, der mir auch ganz wichtig ist. Also das Buch ist auch eine Zusammenarbeit von im Grunde drei Frauen, alle mit russlanddeutscher Geschichte, also Viktoria Morasch, sie hat selber eine russlanddeutsche Geschichte, was das Schreiben insgesamt auch für sie sicher erleichtert hat. Oder zumindest die Zusammenarbeit bei uns, weil ich ihr nicht im Detail alles erklären musste. Und dann aber auch Helena Melikow, die die Designerin des Buches ist. Auch sie war der Geschichte unglaublich aufgeschlossen und war dann auch bereit, quasi das Buch so zu gestalten, dass all die Elemente wie die Lücken und das Fehlende, also dass wir das visuell irgendwie darstellen. Und das war eine Zusammenarbeit von uns drei Frauen.
Helena ist ja nicht nur Designerin, sondern sie ist ja auch die Verlegerin dieses Buches.
Genau, genau.
Also ja, im Shift Book Verlag ist das Buch erschienen. Wie Ira schon angekündigt hat, wollten wir zum Abschluss unseres Gespräches noch kurz über das aktuelle moderne Kirgisistan unterhalten. Du bist ja häufiger da unterwegs und erlebst dieses Land ja schon ziemlich intensiv. Für mich scheint Kirgisistan so ein Land von Kontrasten zu sein. Also es ist sehr reicher Natur, da gibt es immer so ganz spannende Prospekte, die man sieht von der spannenden Bergwelt und Landschaften dieses Landes, aber eine extrem arme Bevölkerung. Das wird häufig als Insel der Demokratie, insbesondere in den 90er Jahren, 2000ern immer beschrieben. Aber gleichzeitig hat es auch eine ziemlich korrupte politische Elite, muss man dann sagen. Und es leidet an denselben gesellschaftlichen Krankheiten wie so viele andere postsowjetischen Staaten. Mich erinnert irgendwie Kirgisistan immer so ein bisschen an die Republik Moldau, wo es jetzt vor kurzem auch Präsidentschaftswahlen. Einerseits sagt man, das ist Demokratie, andererseits gibt es da halt eben so diese gleichen Herausforderungen. Und wie erlebst du das moderne Kirgisistan, wenn du da so unterwegs bist?
Wie erlebe ich das moderne Kirgisistan? Also im Grunde, wie du es auch beschrieben hast, sehr vielfältig auch und auch voller Kontraste. Zum einen beobachte ich auch, dass ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch überhaupt von einer Demokratie sprechen würde oder ob es eher schon ein autokratisches Land ist, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich erlebe aber schon auch, dass es eine große Sorge gibt seitens der Bevölkerung. Ich habe viele kirgisische Freunde, die Entwicklung als besorgniserregend sehen, die beschreiben, dass sie, dass das Land sich verändert. Und es steht vor unglaublich vielen Herausforderungen. Es ist nach wie vor unglaublich arm auch. Es gibt eine hohe Landbevölkerung, die tatsächlich auch immer wieder vor Existenzängsten steht und gleichzeitig gibt es auch die politische Elite, die korrupt ist, aber dann gibt es auch wiederum eine Zivilgesellschaft. In Kirgisistan gab es ja auch mehrere Revolutionen und auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Aufstände. Das ist etwas, was ich als hoffnungsvoll empfinde, dass es das noch gibt. Andererseits, ja, wie lange bleibt so etwas? Wir kennen von anderen Ländern, dass sich Entwicklungen schleichend fortsetzen.
Also soweit ich weiß, ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes oder beziehungsweise der Wirtschaftsgrad des Landes wird geschöpft aus den Überweisungen von Gastarbeitern, die meistens dann in Russland arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es seit 22, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und speziell dann seit der Mobilisierung in Russland gibt es auch zunehmend viele Menschen, die aus Russland nach Kirgisistan geflohen sind. Und das führt dann wiederum zu neuen Implikationen, zu denen ja Ira sehr viel erzählen kann. Das hat sie ja in Georgien auch sehr viel erlebt. Ist es denn überhaupt gefährlich, nach Kirgisistan zu reisen? Weil es ist ja schon ein attraktives Ziel für Urlaub und Tourismus. Ist es da gefährlich?
Nein, als Tourist, also ich sage jetzt erstmal pauschal nein. Also es wird auch vom Auswärtigen Amt nicht als kritisches Reiseland gelistet. Es gibt keine Reisewarnung. Man kann in das Land vor allem als Deutscher sehr unkompliziert einreisen. Und solange man sich nicht auf politischer Ebene bewegt, ist es, glaube ich, gar kein Problem. Es ist nach wie vor ein sehr gastfreundliches Land. Die Menschen selber sind sehr offen und aufgeschlossen und man begegnet tollen Menschen in Kirgisistan. Also wer eine Reise nach Kirgisistan plant und tatsächlich eine Reise vor allem machen möchte, weil er das Land erleben möchte, die Menschen kennenlernen möchte, das kann ich sehr empfehlen. Es ist ein wunderschönes Land.
Wobei du im Vorgespräch gesagt hast, du möchtest nicht allzu viel Werbung für Bergtal, also Rotfront, machen, weil das kürzlich nämlich tatsächlich passiert ist, dass da sich ein deutscher YouTuber dahin verirrt hatte, beziehungsweise er hat es natürlich gezielt angesteuert, weil es ja immer noch so ist, dass da Deutsche leben. Das ist ja schon was Besonderes, weil in meinem Geburtsdorf leben keine Deutschen mehr, also ein einziger Mann. Und das ist in Rotfront anders. Und dann ist er dahin und hat so ein Video gedreht und das ist ziemlich hochgegangen auf YouTube und seitdem meintest du, sind doch vermehrt Touristen da und das findest du eigentlich nicht so schön, weil die Menschen sich ja auch dadurch in ihrem Alltag gestört fühlen, oder?
Das auf jeden Fall, also das gibt es tatsächlich nicht nur seit diesem Video, sondern es ist Bergtal oder Rotfront wird manchmal auch als das letzte deutsche Dorf in Zentralasien betitelt und Tourismus gibt es tatsächlich relativ oft. Wenn Deutsche aus Deutschland kommen, dann werden sogar Tagestouren nach Bergtal geplant, manchmal sogar mit kleinen Bussen, mit einer Reisegruppe, die dann dahin fahren und dann durch dieses Dorf laufen. Und es ist kein großes Dorf. Es ist ein Dorf, in dem inzwischen auch mehrere Nationalitäten, also Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten zusammenleben. Und es gibt Menschen, die da ankommen und dann quasi durch dieses Dorf laufen und nach Ausschau nach den Deutschen halten.
Und wie dann zu einem auch Zoo oder so.
Genau, so ein bisschen Zoo-mäßig.
Die dann natürlich auffallen vor dem, also als Deutsche da in diesem Dorf.
Ja, und dann sind sie manchmal etwas überrascht, dass das Dorf nicht voller deutscher Kinder ist, die auf der Straße rumspielen und dass es gar nicht so offensichtlich manchmal ist. Und bei meiner letzten Reise nach Kirgisistan, das war jetzt im Herbst, im Oktober, erzählte eine Verwandte zu mir, da gab es Fälle, dass dann Besucher ziemlich dreist und frech in die Gärten einfach reingegangen sind und gesucht haben und ziemlich frech waren und unverschämt. Und da finde ich, es gibt auch, Ethik gehört auch in den Tourismusbereich, dass man sich schon auch immer wieder fragen sollte, wenn ich dahin reise, was ist mein Anliegen? Möchte ich wirklich die Menschen kennenlernen? Habe ich einen Bezug dazu? Oder geht es vor allem um mich, um dann sagen zu können, ich war jetzt im letzten deutschen Dorf in Zentralasien, schaut mal her und dann filme ich mich toll dabei und poste das. Frage ich mich, was ist eigentlich die Intention einer solchen Reise? Und Bergtal hat als Standpunkt des Bergtals einfach schnell zu erreichen. Es sind ungefähr 60 Kilometer von Bischkek, das sind 1,5 Autostunden entfernt und es gibt die sogenannten Tagestouristen, die tatsächlich glauben, ich fahre da jetzt hin und sie sind da auch ziemlich egoistisch. Ich habe jetzt den Taxifahrer gezahlt, ich bin jetzt hier und jetzt möchte ich das bitte sehen. Dabei vergessen sie, es sind Menschen, die da leben. Sie haben ihren Alltag, sie haben ihre Herausforderung des Alltags zu bewältigen. Sie haben eventuell jemanden, den sie pflegen. Sie haben eventuell gerade jemanden, der vielleicht verstorben ist. Befinden sich vielleicht in Trauer oder sie müssen zur Arbeit oder die Kinder gehen in die Schule. Die führen ihren ganz normalen Alltag. Und vielleicht sollte man sich fragen, wenn man nach Bergtal fährt, dass man sich selber fragt, wie fände ich das jetzt eigentlich, wenn jemand einfach in mein Leben platzen würde und sagen würde, ich bin jetzt gekommen, also umgekehrt von Kirgisistan zum Beispiel, jemand aus Bergtal kommt und sagt, ich bin jetzt hier.
Aber das Anziehungspotenzial nicht zu nutzen, würde ja auch bedeuten, dass man die Chance nicht nutzt, um auf das Kulturerbe und dieses Spezielle dann auch hinzuweisen. Ich weiß, dass es in Rotfront, in Bergtal, gibt es auch halt sowas wie eine museale Sammlung, also ein Museum. das organisiert wurde von einem Deutsch-Deutschen, der als Lehrer dorthin gegangen ist und sich wohl da niedergelassen hat und seit Jahren eben sammelt und ausstellt. Ich finde es schon wichtig, dass man solche Orte der Vermittlung dieser besonderen Kultur auch einrichtet und die Touristenströme, ich weiß nicht, ob man von Touristenströmen sprechen kann, aber zumindest sie mal dahin leitet und nicht in die Vorgärten von den Menschen, die da wohnen. Also, dass man das auch in gewisser Weise auch gestaltet. Und oder es gibt auch das Museum, das dem Künstler Theodor Goertzen oder Theodor Herzen, ich weiß nicht, wie man den dann richtig ausspricht. Also nach der mennonitischen Namenskunde würde er Goertzen heißen, aber er wird als Herzen dann geschrieben. Ihm ist ein Museum in Orlovka, genau, in seinem Geburtsort auch gewidmet. Und es ist ein toller Ort eben auf das Kulturerbe auch hinzuweisen. Soweit ich weiß, ist dieses Museum gerade in einer prekären Lage, weil die kommunalen Behörden kein Geld mehr haben, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Vielleicht findet sich jemand der Zuhörerinnen und Zuhörer, denen das deutsche Kulturerbe in Kirgisien wichtig ist und vielleicht der Name Theodor Herzen auch ein Begriff ist, um da vielleicht den Behörden da auch mal unter die Arme zu greifen. Weil es wäre schon schade, wenn das dann so sang- und klanglos untergeht und dass es halt wie so ein Familienalbum bleibt, wo man nicht weiß, wer auf diesen Bildern ist. Und es gibt neben Theodor Goertzen gibt es noch den Künstler Jakob Wedel, den man auch noch erwähnen könnte, der als ein recht bekannter, in Kirgisien bekannter Bildhauer auch im allgemeinen Bewusstsein dort auch verankert ist. Und das sind halt eben so diese Möglichkeiten, die genutzt werden können. Übrigens Jakob Wedel, ihm haben wir auch das Museum hier in Detmold mehr oder weniger zu verdanken, weil er stand an den Ursprüngen dieses Museums und hat die Werke, die er in Kirgisistan geschaffen hat, also nicht die Monumentaldenkmäler der kommunistischen Führer oder der kirgisischen Nationalhelden, die er ja auch sehr viel bearbeitet hat, das, was er mitbringen konnte, das wurde eben zum Grundstock der Sammlung unseres Museums auch ausgebaut. Und diese beiden Künstler, das finde ich auch erwähnenswert, die haben sich auch sehr um das kirgisische Kulturerbe gekümmert. Beide haben das Nationalepos Manas, also eine quasi die Urgeschichte der Kirgisen, stark bearbeitet. Und viele Kirgisen heute verbinden die Illustration und Darstellung dieses Epos mit den Bildern dieser zwei Künstler, was ich eigentlich eine super Symbiose und eine sehr interessante, sehr interessantes Motiv der russlanddeutsch-kirgisischen Lebens auch darstellt.
Ja, also ein Grund mehr, um das Museum in Detmold zu besuchen. Und deine Ausstellung zu Where the Poplars Grow, erschienen im Shiftbooks Verlag in Berlin, ist weiterhin zu sehen. Man kann auch dein Buch dort kaufen, man kann es auch online bestellen.
Ich wollte noch kurz sagen, dass ich grundsätzlich nicht dagegen bin, dass man nach Kirgisistan und auch nach Bergtal reist. Und das Museum, das wurde von Wilhelm Lattegan gegründet, da war ich selber auch schon mehrmals da. Das ist unglaublich toll. Und es ist auch toll, dass es Menschen gibt, die sich dafür engagieren, dass es diese Orte auch noch weiterhin gibt. Bei dem Museum ist es sogar so, der Wilhelm Lattegan ist oft gar nicht da, aber wenn man ihn frühzeitig anschreibt, er hinterlässt sogar einen Schlüssel. Also man kann sogar da rein. Es gibt die Möglichkeit, den Schlüssel zu bekommen. Dann sagt er einem, wo man den abholen kann und kann da alleine sogar reingehen, was ich unglaublich spannend und toll finde. Aber genau dieses Besuchen ohne Ankündigung und dann einfach in die Privatsphäre der Menschen einzudringen. Das ist etwas, was ich nicht verstehe und was ich nicht begrüße.
Aber es wäre mal schön, wenn wir zusammen mal hinreisen, wenn Irina, du uns dann die Möglichkeit bietest, das auch aus nächster Nähe mal kennenzulernen. Vielleicht mal so ein Reisesetting mal zusammentrommeln und gemeinsam dahin zu reisen.
Oh, total gerne. Ich habe tatsächlich, es gibt einen angeheirateten Onkel, der verbringt ein paar Monate im Jahr in Bergtal, die Sommermonate mit seiner Frau. Und die machen dann tatsächlich auch, wenn eine Reisegruppe kommt, also mit Anmeldung, dann treffen die sich und dann erzählt er auch unglaublich viel. Und er ist ein toller Geschichtenerzähler auch. Ich war auch einmal dabei. Es war eine Studentengruppe aus Deutschland. Und sowas finde ich unglaublich toll und wichtig, dass es das gibt. Und ich nehme euch gerne mit nach Kirgisistan.
Also Kirgisistan steht schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste und ich hoffe, dass ich bald hinkomme. Also das bedeutet, ich war noch nie dort. Aber Edwin, du warst mal als Kind in Kirgisistan. Welche Erinnerungen hast du da noch?
Witzigerweise war ich genau in dem Jahr, als Irina mit ihrer Familie ausgesiedelt ist. 1988 war ich mit meinen Eltern, die ja Schauspieler waren am Deutschen Theater, damals waren wir noch in Temirtau. Und da war das Theater auf Gastspielreisen in Kirgisien, also Kirgisien sage ich, weil in der Sowjetunion hieß das Land so, jetzt heißt es anders. Und da sind wir damals mit dem Flugzeug in Frunze, dem heutigen Bischkek, so hieß die Hauptstadt damals, als es noch sowjetisch war, als wir da gelandet sind und wir ausgestiegen sind. Ich weiß noch, das war nachts oder spät am Abend, es war auf jeden Fall dunkel. Und es hat halt, ich weiß nicht, ob sich jemand noch so an die Gerüche der sowjetischen Flughäfen erinnern kann. Also es hat ziemlich stark nach Flugkerosin gerochen, aber gleichzeitig, es war Hochsommer, gleichzeitig hat es nach Rosen geduftet. Vielleicht war das auch Jasmin, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall war das so ein Gemisch aus Rosen und Flugkerosin. Es war sehr heiß in diesen ganzen Tagen und die Berge, also es ist ja so um Bischkek herum ist ja so eine Hügellandschaft und da brannte es auch ständig. Also es war immer so ein bisschen Brandgeruch, Rosen und Kerosin. Das sind so meine Erinnerungen an Kirgisistan, meine kindlichen Erinnerungen.
Edwin, was ich dir schon immer mal erzählen wollte, ich habe meine Eltern oder meine Mutter auch schon mal gefragt, ob eine Theatergruppe auch mal in diese deutschen Dörfer gekommen ist, um da Aufführungen zu machen. Und meine Mutter sagte, nee. Also sie kann sich an nichts erinnern, nicht in der Zeit, wo wir da lebten. Und das passt ja ziemlich gut, als wir dann weg waren, dann seid ihr doch gekommen.
Das haben wir dann absolut. Aber nicht mehr miterlebt. Kirgisistan ist ja eher ein Bergland, aber verbindest du auch Gefühle mit der Steppe?
Ja, auf jeden Fall. Also Kirgisistan ist ja nicht nur ein Bergland. Es gibt auch sehr viel Steppe, auch in Kirgisistan. Und es gibt ja auch ein Steppenbild in meinem Bildband.
Und die Pappeln.
Genau. Also auch, wo das Familienporträt, das älteste Familienporträt eingeklebt ist. Und was ich mit der Steppe verbinde, ich habe für mein Buch ganz viel auch gefragt bei meinen Tanten, wie ging es Oma, hat sie was erzählt? Wie hat sie sich gefühlt, als sie nach Kirgisistan gekommen sind? Sie war 14, sie war ein Teenager, sie hatte ja schon sehr gute Erinnerungen. Und meine Tanten erzählten, sie hat vor allem erzählt, dass sie aus Sibirien nach Kirgisistan kam, dass in Kirgisistan alles trocken war und dass sie so geschockt war über die Trockenheit. Und bei mir ist es auch ganz oft so, wenn ich nach Kirgisistan fliege und dann, ich fliege meistens so, dass ich in den Morgenstunden lande und dann hat man schon einen tollen Blick auch über die Landschaft und auch über die Steppenlandschaft und dass ich schon aus dem Flugzeug immer dann sehe, war es ein trockener Sommer, war es ein regnerischer Sommer, wie trocken war es und dass ich die Farben der Steppe eigentlich auch immer mit Kirgisistan verbinde. Genau. Und mich immer wieder auch irgendwie freue, dass man selbst in solchen Landschaften, die ja schon sehr karge Landschaften auch sind, leben kann und dass da vielfältiges Leben stattfindet.
Sehr schön. Ich schlage vor, wir sagen Tschüss mit diesem wunderschönen Bild im Kopf unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war mir ein Fest, Irina, mit dir ins Gespräch zu kommen. Wir kennen es ja schon länger aus Hin- und Herschreiben, haben uns leider noch nie persönlich getroffen. Ich hoffe, dass sich das bald ändert.
Das kommt spätestens, wenn wir zusammen nach Kirgisistan reisen.
Klingt gut.
Ich danke euch herzlich für die Einladung und für das Interesse an dem Buch. Ich habe mich sehr gefreut.
Wir uns danke, auch. Bis bald. Paka, paka.
Paka, paka.
Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ira Peter
und Edwin Wagentin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.